Sag mal, dreht er hier etwa ein Porno?
Nein, wir sprechen ja nur eine Szene aus Zelda nach. Einen wunderschönen guten Morgen aus der Sendestation Salmdorf bei H bei München in Deutschland von
Gamers Global. Hier ist der Christoph und neben mir steht der
Jörg. Hallo. Ja, also heute Thema der Woche ist Zelda nach zumindest von mir nonstop gesuchteten 12 Stunden am gestrigen Sonntag nach meiner Rückkehr von der GDC und da kommen wir noch zu.
Ja, heißt es denn Zelda oder Zelda?
Also korrekt heißt tatsächlich Zelda, also so mit weichem S fast, weil das ist der japanische ZE-Laut, also was man hier in Romanji als ZE transkribiert. Und wenn du mal drauf achtest, sagen sie es auch so in der Vertonung, wenn die Prinzessin ja quasi also genannt wird. Ich sag aber auch seit Jahren, also A, weiß ich das auch noch nicht seit Ewigkeiten, ich sag da immer Zelda mit hartem Z, aber korrekt ist tatsächlich Zelda. Zelda.
Das ist mir jetzt bei der Vertonung gar nicht genau aufgefallen. Mir ist halt nur aufgefallen, sie nennen es auch im Deutschen Hyrule. Und zwar wirklich Hyrule, nicht Hyrule, sondern Hyrule.
Ja, ja, genau. Da war ich auch immer unsicher. Ich glaube, ich habe immer Hyrule gesagt
so. Ja, genau. Das hätte ich jetzt auch gedacht, dass es so heißt. Ja, aber trotzdem, wir haben ja auch, also zumindest ich habe noch andere Sachen gespielt und zwar auch ausschließlich auf der Switch am Wochenende. Und zwar die zwei Spiele, die wir auch schon hier vorgestellt haben. Nein, nicht One to Switch. Darauf hatte ich echt keinen Bock mehr, nachdem ich sie mit dem Benjamin gespielt habe. Also echt, wie man für dieses Spiel offiziell 50 Euro verlangen kann, das ist mir echt eine Frage.
Wie viele Minispiele sind es denn jetzt?
28 müssten es sein, wenn ich jetzt...
So viele, das ist ja gar nicht schlecht. Aber es ist ja immer dasselbe, oder?
Im Grunde ist es immer dasselbe oder fast immer dasselbe. Die ähneln sich halt alle sehr stark. Und mal abgesehen davon, dass es teilweise sehr lächerliche und peinliche Spiele sind, es hat auch einfach Mängel, wie wir zeigen es ja im Video, dass man sich vor jeder Runde halt immer so eine Mini-Einführung beziehungsweise so eine lange Ladezeiten antun muss. Das heißt, wenn man gerade mal so ein Revolver-Duell hinter sich hat, das ja eigentlich nur 3 Sekunden dauert, 10 Sekunden mit dem Countdown davor, dann muss man wieder 30 Sekunden warten, bis man das nächste Revolver-Duell spielen kann. Und das ist einfach ein K.O.
Also es hat nicht diesen Charme von WarioWare, wo du quasi im Sekundentakt Minispiele hattest.
Ja, aber ansonsten habe ich Fast RMX gespielt. Da kam unter den Kommentaren auch die Frage auf, Fast RMX oder Fast Remix. Also ich gehe mal davon aus, soll Remix heißen. Aber wenn man das Spiel startet, dann sagt der Sprecher Fast RMX. Hm. Ist ein cooles Wipeout. Ja, es erinnert ja auch natürlich ein bisschen so an F-Zero. Da haben die Leute hier aus München von Shinen ein tolles Spiel hinbekommen, finde ich. Ich finde für 20 Euro definitiv eine Investition wert. Und dann habe ich ziemlich viel mit meiner Freundin Snipperclips gespielt. Und das ist für mich wirklich so der Geheimtipp der Konsole im Moment.
Das ist,
total sympathisch. Und da kann man ganz in Ruhe mal ein Ründchen spielen. Und wir haben uns auch ein bisschen angeblufft, wenn der andere hier nicht sich so mitdrehen wollte, wie der andere es gerade im Kopf hatte und so. Da muss man sich also wirklich schon gut absprechen. Gerade später kommen so Levels, in denen man Zahnräder drehen muss. Da muss man schon sehr gut miteinander kommunizieren, sonst kann das frustrierend werden, ja.
Ja, also Switch, das große Thema, wie gesagt, auch dann im Laufe dieser Sendung Zelda nochmal als Thema der Woche, weil wir aus Gründen keine Wertungskonferenz hinbekommen haben. Benjamin als Haupttester ist ja ausführlich zu Wort gekommen, schon im Test, der ja sehr hoch ausgefallen ist. Und Switch war auch wirklich ein Thema durchaus auf der GDC. Also ich habe da zum Beispiel Spiele tatsächlich schon auf der Switch-Probe gespielt. Zum Beispiel Snake Pass von Sumo, ein ganz sympathisches Spiel. Ohne Gegner und trotzdem, glaube ich, sehr lustig, werde ich noch eine News zu schreiben.
Auch sehr rätsellastig, ne?
Es geht im Prinzip darum, wie du quasi von einem Level Anfang zum Level Ende kommst und du bist eine Schlange. Und der Witz ist halt, du bewegst dich auch so ein bisschen wie eine Schlange. Und ich glaube, dass das tatsächlich mit den Touch-Controllern Joy-Cons, auch nochmal einfach sehr viel Spaß macht, weil die so in der Hand einfach schön liegen. Also du kannst ja einen links und einen rechts machen. Also alles wunderbar. Das haben sie auch bei, also Zelda war auch so ein Thema. Es gab nämlich ein großes großen Making-of-Vortrag vom Game Director, Art Director und Technical Director. Und den fand ich wirklich spannend. Also, die haben auch lustige Videos gezeigt, zum Beispiel, oder auch Screenshots oder Fotos, zum Beispiel, wie einer quasi das Spiel spielt von ihren Leuten. Und hat aber die Hände so verschränkt vom Körper. Ja klar, ja. Er hatte den Joy-Con in jeder Hand. Ja, genau. Ja. Nee, und auch sonst, also ich hab's in der letzten Galerie plus von der Messe auch als Bild gehabt. Gab's durchaus so kleine Schlangen vom örtlichen GameStop und so. Also so vom Eindruck her, glaube ich, wird zumindest der Launch jetzt keine Pleite für Nintendo werden.
Das, nee, der Launch nicht.
Ja, und dann wird es halt spannend, was so weiter passiert.
Das ist die große Frage, was passiert in den nächsten Monaten?
Ja, ansonsten habe ich nicht viel gespielt, weil ich, also klar, ich habe einige Sachen angespielt, aber jetzt nicht so irgendwie privat gespielt, außer Zelda, weil ich eben auf der Games Developers Conference war. Da wird euch noch einiger Inhalt erwarten. Diese Woche kommen wir gleich dazu. Das große Thema war da im Prinzip tatsächlich VR. Da war einiges zu sehen. Hatte dann auch wirklich mehrfach das Gefühl, so muss VR funktionieren. Und das ist eigentlich immer dann, wenn zwei Sachen zusammenkommen oder drei Sachen zusammenkommen. Einmal eine gute Grafik, muss man einfach sagen, gehört dazu. Und zweitens eine Bewegung im Raum. Immer öfter ohne Kabel, weil die Leute dir einfach in den Rucksack entweder einen Laptop, einen leistungskräftigen stecken oder gleich ein bis zwei, wohlgemerkt, PCs, also nur die ausgedünnte Hardware natürlich, sonst könnte man es ja nicht tragen auf dem Rücken. Und drittens tatsächlich irgendwas in der Hand. Das sind so die drei Elemente und da werde ich auch noch drüber berichten, über den HTC Vive Tracker für die HTC Vive. Das ist quasi sieht fast so ein bisschen aus wie ein Shuriken, den man auf Sachen einfach draufbappt oder mit Klettverschluss oder wie auch immer man lustig ist, mit Gummiband, teilweise auch in so eine Knarre, die ich in der Hand hatte, war es quasi fest eingesetzt. Und das macht echt nochmal was aus, weil man mit dem Ding dann halt auch einen Baseballschläger in der Hand mittracken kann oder Boxhandschuhe. Und also da habe ich wirklich ein Dings erlebt am HTC Vive-Stand. Da hat man erst geballert mit der Waffe in der Hand und musste sich wirklich so verstecken hinter so Deckungen. Man hat sich da nicht groß bewegt, ist in einem kleinen Areal von wenigen Quadratmetern hin und her gelaufen, um sich nach verschiedenen Seiten zu verteidigen. Und konnte tatsächlich auch durch so, also wo eine Öffnung war, konnte man auch durchschießen.
Ja.
Also wo ich mich erst gefragt habe, kapiert er das? Nee, da konnte man durch. Und das zweite war dann aus so einem Turm herunter zu snipern. Und das hat auch echt gut funktioniert. Und du hast gesnipert, indem du tatsächlich die Waffe an die Brille gezogen hast.
Und durch das Visier geguckt
hast. Und dann hast du das Visier. Also das, also so Geschichte. Und da habe ich noch ein, zwei andere Sachen erlebt. Also da macht Sinn. Aber, und das ist nämlich auch so ein Punkt, zwei dieser drei für mich beeindruckenden Sachen oder halbwegs beeindruckenden Sachen, ich bin ja nicht so leicht zu beeindrucken, waren tatsächlich Dinge, die nicht für einen Privatgebrauch bestimmt waren, sondern im Prinzip für Rides oder für Arcades.
Also Achterbahn zum Beispiel.
Ja, jetzt nicht Achterbahn, sondern es waren halt Sachen, die sind zu einer Festinstallation einfach gedacht, also, weil der Aufwand dahinter einfach zu groß ist oder du einfach nochmal andere Tracking-Systeme brauchst. Ja, ansonsten, die GDC habt ihr ja gut mitverfolgen können über die Galerie Plus. Und wie gesagt, da kommen jetzt die nächsten Tage auch noch einige Berichte. Und was ich auf jeden Fall, das ist es nicht relevant für Computerspiele, aber es ist mir einfach ein Bedürfnis, was ich auf jeden Fall auch noch bringen werde, ist ein Report über den Pandemic Legacy Vortrag. Also Brettspiel hat überhaupt nichts mit Computerspielen zu tun, aber also mich fasziniert das Spiel bekanntlich und das werde ich versuchen, spoilerfrei zu schreiben für Leute, die das Spiel noch nicht kennen, um Werbung für dieses Spiel noch zu machen, das einfach fantastisch ist. Dann sind wir eigentlich schon mittendrin im was kommt so auf uns zu diese Woche. Wie gesagt, als erstes kommt es erstmal das Fazitvideo von Roland und mir noch in den nächsten Stunden. Dann kommen diverse Anspielberichte noch und Da bin ich bestimmt so bis Mittwoch beschäftigt. Dann kommt heute wahrscheinlich am späten Abend.
Ja, die Stunde der Kritiker zu Zelda mit dem Jörg und dem Heinrich und zwar frei für alle.
Genau, also wir machen ja alle paar Monate mal eine Frei-für-alle-Geschichte und das ist ein guter Anlass. Ja. Aber natürlich werden es die Premium-Abonnenten auch zum Download wie immer bekommen und auch in, ja, was ist es, 1080p, oder?
Ja, also zumindest in 1080p aufgezeichnet.
Genau.
Es läuft ja nur in 900 offiziell. Ja.
Dann morgen, wobei es, also es ist so furzegal, um das mal
nein,
etwas...
Nein, ganz ehrlich, das ist völlig egal, es fällt nicht auf. Ja. Es fällt nicht negativ auf, ja.
Ja.
Einzige bei der Switch, das Menü, das scheint mir ein bisschen unscharf zu sein auf einem 1080p-Fernseher.
Echt?
Ja. Also wenn man mal die Schriften mit denen auf PS4 oder Xbox vergleicht, das sieht nicht nach 1080p
Gott. Aus. Wobei, das macht ja gar keinen Sinn eigentlich, weil ein Menü braucht ja keine Rechenkraft. Und
nee, eigentlich nicht. Also, aber komisch. Das Menü wirkt unscharf, das Hauptmenü der Switch.
Ja, wie gesagt, GDC-Berichte morgen, dann am Mittwoch werden wir einen Test zu Ghost Recon machen. Da ist zwar heute Embargo-Ende und morgen kommt es raus, aber wir schaffen es halt vernünftig nicht schneller, obwohl es Benjamin auch schon am Wochenende gespielt hat. Dann planen wir just für Ghost Recon auch am Mittwoch eine Wertungskonferenz und wollen dann zum Wochenende hin nochmal einige weitere Switch-Spiele im Video vorstellen, weil wir da noch nicht alles haben. Und zwar im Einzelnen Bomberman, Setsuna, also I Am Setsuna, was ja nur ein, ja, eine Veröffentlichung ist von einem schon etwa ein halbes Jahr alten Spiel.
Ja, August letztes Jahr.
Und wenn ich die Kollegen irgendwie dazu motivieren kann, durch Zwang oder Strafandrohungen oder vielleicht Zuckerle, Just Dance 2017, da machen wir ein geiles Tanzvideo. Wobei, Christoph, ist es ja so, einer muss bei sowas natürlich die Live-Action-Cam führen.
Ja, das mache ich dann.
Und zwei müssen rumhampeln. Und da ich jetzt vom Kameraaufnehmen hier von der GDC gut im... Also, ihr werdet hampeln. Ja, gucken wir mal, wie wir das machen. Man kann es auch zu dritt spielen übrigens. Das werden wir dann wahrscheinlich tun. Also, spielen kann man es nicht nennen. Ach Gott.
Ja, dilettieren.
Ja, also hampeln. Das diese Woche. Letzte Woche war wirklich viel los durch Switch und Zelda und so weiter. Und damit sind wir auch schon beim Thema der Woche, Zelda. Ich habe es jetzt, wie gesagt, gestern fast nonstop gespielt, 12 Stunden, komme jetzt insgesamt so auf 15, ja, auf eher 16 Stunden, wenn ich noch diese Preview-Dings da mitnehme, mitrechne. Und ich muss sagen, auf dem jetzigen Stand hätte der Haupttester eine 10-0 vorgeschlagen, hätte ich nicht sofort Nein gesagt. Also ich finde es schon wirklich spitze. Und und zwar in jeder Beziehung. Ich finde es grafisch richtig passend.
Schön, schön, einfach
es
wunderschön.
Ist schön. Und ich muss sagen, dass ich die Open World als den eigentlichen Star des Spiels empfinde.
Definitiv.
Weil die ist einmal super schön anzusehen und hat etwas, was ganz wenige Open World Spiele schaffen, nämlich wirklich echten Weitblick. Zwar nicht mit allen Objekten, also gerade, also du siehst oft zum Beispiel diese Wachtürme von den Leuten und dann musst du noch ein bisschen näher kommen, bevor du dann die Leute drauf siehst.
Genau, sehr geschickt gemacht. Genauso wie du aus weiter Entfernung immer die Aussichtstürme sehen kannst.
Ja, ja, genau. Aber es ist wirklich toll gemacht und du arbeitest wirklich mit dieser Open World. Du guckst immer wieder, dass du auf hohe Punkte kommst, um mit dem Fernglas Schreine und diese Türme zu finden und andere Sachen. Dann markierst du sie. Es ist auch ganz schlau gemacht. Du hast 5 Markierungspunkte. Das sind quasi dann 5 Farben und das siehst du dann auch in der Minimap und so Geschichten. Das sind automatisch deine Wegpunkte. Oder wenn du dir Sachen für später aufhebst, weil du schon siehst, es ist ein Turm in der Nachbarprovinz, dann kannst du stattdessen einen Sticker da hinsetzen, ich nehme da immer die Sterne dafür, ja. Also ganz durchdacht und es macht einfach Spaß, diese Welt zu bereisen und das drin rumfliegen und das Klettern und es ist auch alles so intelligent und schön gemacht und es ist übrigens keine Kleinigkeit, das gut hinzukriegen, weil du kannst ja theoretisch überall hin, es gibt keine künstlichen Schranken.
Ja, nach dem Startgebiet, ne?
Nach dem Startgebiet halt, da musst du halt einmal dieses Paragliding-Dings da kriegen. Parasol oder so nennen sie es.
Parasegel
nennen sie es. Aber wenn du das hast, kannst du theoretisch echt überall hin. Aber es gibt halt Einschränkungen. Also du brauchst halt hohe Punkte, du bist ausdauerabhängig, aber du kannst dir die Ausdauer ausbauen. Und es macht zum Beispiel riesigen Spaß, so Wege zu finden, Berg hoch, wo du dann wieder gut runterkommst und so weiter. Dann auch beim Klettern Ausdauer, da musst du gute Routen finden. Wenn es regnet, werden die Wände glatt und du kommst nicht mehr hoch und so Geschichten. Dann gibt es Schreine, die sich hinter Wasserfällen verstecken und so weiter und so fort. Also ganz, ganz toll gemacht. Und das meine ich halt mit, die Spielwelt ist der eigentliche Star. Du stellst dir im Prinzip selbst dadurch Aufgaben, du willst dorthin, du siehst einen Schrein mitten im Meer. Wie komme ich da hin? Dann gehst du auf die höchste Klippe in der Nähe und dann schaffst du es mit einer Ausbaustufe schon für die Ausdauer wirklich, wenn du dich im richtigen Moment dann fallen lässt und dann nochmal kurz abfängst und dann fliegst du noch ein paar Meter weiter, schaffst du es gerade auf diese Insel. Wenn du es nicht schaffst, weil deine Ausdauer im Eimer ist, würdest du untergehen und ertrinken.
Du musst nicht unbedingt ausbauen, du kannst ja auch kochen und da halt auch
genau, du Ausdauer, kannst ja auch da Boosts geben, genau. Ja, das ganze Kochen, das macht mir jetzt keinen Riesenspaß.
Noch,
ja?
Ganz kurz noch zur Open World, was ich finde, was die super hinbekommen haben, ist, es vermittelt einen teilweise einen Eindruck offener, großer, weiter, leerer Flächen und trotzdem hast du keine Langeweile, wenn du da rumläufst, weil du immer so die, ja, in ein paar hundert Metern Entfernung wieder so zwei, drei Punkte hast, wo du hin möchtest und selbst dadurch sind offene Wiesen halt kein bisschen langweilig.
Aber du hast offene Wiesen und nicht dieses Skyrim, sie mussten alle 13 Meter was hinpacken. Drauf, auf der anderen Seite ist es wahnsinnig viel drin. Also du kommst auf irgendeinem so offenen, großen Plateau, wo garantiert nicht jeder Spieler hinkommt, weil die Welt echt relativ groß ist und du kannst dir einen Weg selbst suchen. Kommst du an eine Stelle, da liegen 10 große Felsen in vielleicht einem 50 Meter Radius von einem Mittelpunkt, von einem Gedachten. Und einer der Steine liegt da mitten im Kreis und dann ist die Mulde von dem Stein. Und jetzt kannst du mit einiger Mühe den Stein dahin wuchten und wirst natürlich belohnt. Dann kommt so ein kleiner Kobold, den es überall gibt. Genau. Und dann kriegst du diesen Samen. Also es wird unglaublich viel belohnt. Und ja, also was du halt nicht hast, ist so wahnsinnig so, also man kann es vielleicht so sagen, ein Witcher 3 basiert zwar auch auf einer Open World, die auch wunderschön ist, die aber jetzt nicht so zusammenhängend ist, ehrlicherweise, es sind ja drei große Einzelgebiete, aber ein Witcher basiert doch sehr stark auf letzten Endes textbasierten Quests und das macht das auch sehr, sehr schön. Und hat tolle Quests, hat auch diese generischen, aber hat auch einfach tolle Nebenaufgaben. Und bei Zelda gibt es zwar auch Nebenaufgaben, die sind teilweise auch ganz lustig, aber da ist mehr die Welt an sich so das, was dir Aufgaben gibt. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Also ich bin höchst begeistert. Ich wäre eigentlich am liebsten gar nicht ins Büro gefahren, hätte Zelda weitergespielt.
Genau, wären wir alle zu Hause geblieben.
Genau. Also das muss man wirklich. Und auch so, es gibt auch gar nicht mal so wenige NPCs.
Nee.
Wie ich erst dachte, auch in meiner ersten Stunde. Und das ist auch so, ich habe mit wirklich Gram, habe ich so die einige Kommentare unter meiner Stunde an Cut gelesen, wo auch teilweise Leute wirklich falsch verstehen wollen oder so, als ich einmal sage, der kommt jetzt nicht hoch, ahaha, das mache nichts. Und bei Dark Souls würde ich sowas kritisieren. Nee, es ist Blödsinn an der Stelle. Also ich habe die jetzt erst gelesen gestern Abend, darum ist mir es noch im Gedächtnis. Manche Gegner dürfen einfach nicht klettern. Das ist also gewollt vom Spiel, dass die an einer Stelle nicht zu einem finden. Aber auch da, die Gegner, also als die das erste Mal auf mich dann Felsen gerollt haben und mit Bomben geworfen haben, oder wenn sie dann, du kannst ja auch Pferde zähmen und so, und die können aber auch reiten. Also es gibt berittene Gegner.
Ach, das habe ich schon.
Ja. Also die Gegner dürfen relativ viel von dem machen, was du auch darfst. Und es ist halt alles, es ist nicht skriptbasiert, sondern regelbasiert. Und es sind gar nicht so viele Gegnertypen vielleicht, aber sie sind halt immer wieder unterschiedlich bewaffnet, kommen in verschiedenen Ausbaustufen vor. Und wenn du dann auf dem Weg zu einem Schrein auf so einen Außenposten mit 4 Wachtürmen kommst und dann siehst du durchs Fernglas, oh, das sind 3, 4 gepanzerte, wie heißen diese Standard?
Bockblinks,
genau. Und dann noch so 5 Bogenschützen dazu und die 4 Aussichtsposten, da überlegst du dir wirklich, wie du da dran gehst und fängst dann an, die abzuarbeiten.
Da ist auch das Startgebiet das ideale Tutorial für, weil da gibt es ja direkt mehrere von diesen kleinen Außenposten. Genau. Und überall hast du andere Möglichkeiten. Mal kannst du in den Stein von oben reinrollen, mal kannst du mit einem Pfeil auf einen Bienenstock schießen, damit die Bienen die angreifen, mal kannst du auf die Fässer schießen. In den Totenkopfhöhlen, da hängen ja immer...
Die Totenköpfe?
Also nee, die, da hängen die Lampen, genau, du kannst das Seil von der Lampe abschießen, das habe ich gestern einfach mal
dann
ausprobiert.
Dann fällt das runter und dann explodiert es,
weil genau, dann kannst du einen Feuerfall sparen. Genau. Also allein solche Kleinigkeiten und du hast super viele Möglichkeiten, allein die Monster halt zu besiegen. Einfach spitze gemacht und da muss ich halt auch einfach das Startgebiet loben, weil die das da so toll rüberbringen.
Ja. Nein, also es ist ein ganz fantastisches Spiel und es ist nicht klein, also ich habe jetzt, wie gesagt, so gut 15 Stunden gespielt. Ich habe noch keinen der vier Titanen. Ich habe erst einen von den 16 Erinnerungen freigeschaltet. Das sind dann so vertonte Cutscenes. Dazu muss man an ganz bestimmten Punkt und quasi ein Foto, ja, ich möchte nicht so viel verraten. Ich habe erst 10 Schreins von, glaube ich, auch 100 oder so gelöst. Die Schreine sind mir auch, also gefallen mir ausgesprochen gut.
Ja, hattest du schon, das ist mein allergrößter Kritikpunkt bisher, hattest du schon die Schreine mit Bewegungssteuerung?
Ja.
Kommst du mit denen klar?
Ja.
Also dann ist irgendwie bei mir die Joy-Cons, dann sind die komplett dekalibriert. Das ist bei mir ein Krampf. Also,
da würde ich es vielleicht wirklich entweder mobil spielen, weil dann hast du das Tablet in der Hand.
Ich habe beides versucht.
Ah ja. Nee, was mich, also zu den Schreien, also was mich da, also die Dungeons in Zelda waren ja schon immer eine Hausnummer und was sie jetzt gemacht haben, ist, dass sie aus den, keine Ahnung, 4 oder 8 waren es wahrscheinlich meistens, großen Dungeons oder 4 Tempel gab es immer und dann noch irgendwie, die sehr groß waren, wo du wirklich Tage teilweise drin verbracht hast, Wassertempel, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da haben sie jetzt viele, viele kleine draus gemacht. Und am Anfang sind die wirklich, also von einem Schimpansen in einer Minute zu lösen. Und dann gibt es aber auch welche, wenn du weißt, wie es geht, hast du sie auch in 5 Minuten gelöst, aber ich habe an 2 wirklich eine Stunde gerätselt, was ich machen muss. Und dann gibt es auch so reine Kampfteile, das sind die einzigen, also ich habe 12 versucht, 10 geschafft, 2 bin ich gescheitert, an einem habe ich auch eine Stunde probiert, das war ein mittelschwerer Kampf, Kampfprobe war das, da musst du halt einfach dann Kampf gewinnen gegen so einen Wächter.
Ja, hatte ich bis jetzt einen, aber der war auch kein Problem.
Und ja gut, für dich, aber für mich war, dann hat es vielleicht einen leichten oder so.
Ja, genau. Das vermute ich auch.
Also die Sache ist auch, umso weiter in die Randgebiete du kommst von der Welt, desto schwerer werden tendenziell diese Schreine. Aber sie sind einfach so vielseitig. Klar, diese Kampfdinger sind dann eher Schema F, aber ansonsten gab es wirklich keinen, wo ich genau dasselbe machen musste. Und wo du jetzt gerade sagst, mit der Bewegungssteuerung, da meinen wir vielleicht sogar das Gleiche. War das zufälligerweise ein gigantisches, kurz mal weghören für die nächsten 30 Sekunden, wer sich gar nicht spoilern lassen möchte, so ein gigantisches Murmelspiel?
Ja.
Ja.
Weißt, Atheno, der.
Ja.
Davor hatte ich einen, der war kein Problem. Also den konnte ich.
Weißt du, wie ich es gelöst habe? Und das ist schon wieder, was ich finde, was wahnsinnig für die Designer oder für das Spiel spricht. Also kurz zur Erklärung, Murmelspiel, du hast quasi eine gigantische Plattform, die so Wände hat und da drin hast du eine riesige Steinkugel. Also die ist größer als du und bringt dich auch um, wenn du davor stehen würdest. Und du musst jetzt durch Bewegungssteuerung die halt à la Murmelkastenspiel zum Ausgang bringen, damit der Stein irgendwo reinrollt. Weißt du, wie ich das gelöst habe?
Ja, sag's mir, dann mache ich das heute, weil da habe ich aufgehört gestern.
Du kannst das Ding komplett rumdrehen. Dann hast du nur die blanke Unterseite und dann ist es eher eine Frage von ein bisschen Winkel und Timing und dann kickst du die sofort drüber. Ich weiß nicht, ob das die Programmierer beabsichtigt haben.
Dann fällt also die neue Kugel auf die flache Seite.
Ja! Also erst hatte ich die Idee, Moment, wenn ich das Ding ganz stark kippe, kann ich die Kugel schon weiter vorne quasi reinfallen lassen, dann habe ich es leichter. Dann habe ich mir gedacht, naja, wenn das geht, dann drehe ich sie ganz und es geht!
Ich hab's versucht mit Bomben, die halt mit Bomben irgendwie zu beschleunigen und auf die andere Seite zu schießen. Aber dabei wurde die wirklich irgendwo anders hingeschossen, wo sie nicht hin sollte, ja.
Aber weißt du, dass das geht, dass einfach die Welt physikalisch einfach so sound ist, dass du das ganze Scheißding umdrehen kannst und dann läuft das nur noch. Also das fand ich auch ganz toll. Allerdings, man muss sagen, die Physiksimulation geht nur so weit. Also es gibt viel, es gibt Feuer und Regen und bla und Wind, aber es gibt dann wiederum bestimmte Plattformen, die stehen auf dünnen Stecken, da wirst du denken, die kann ich sofort durchhauen und dann existiert das als Grafikobjekt nicht.
Ja, die Wachtürme von
den Wachtürme, Beispiel, genau. Ja. Also damit, das finde ich ein bisschen enttäuschend, dass man die nicht umhauen kann. Also da gibt es schon so ein paar Geschichten, die funktionieren nicht. Aber sonst, also Baumstämme, die du in einen See rollst, dann verhaken sie sich, du läufst drüber, dann fällst du runter dummerweise, gibst dem einen kleinen Schubs dadurch, dann schwimmt der weiter, ein Wasserfall runter und nachher siehst du in dem Dorf unten schwimmen. Also oder Felsen, die du wirklich kilometerweit rollen lässt und so weiter. Rollen, ja. Übrigens ein bisschen zu schnell rollen sie am Ende, aber das ist ja auch wurscht. Also die Welt ist der Star, die Schreine machen Spaß. Du hast so Spezialfähigkeiten, mit denen, also am Anfang hast du pro Schrein nur eine Sache, die du anwenden musst, später musst du natürlich kombinieren. Und ich hatte jetzt zuletzt gestern Abend oder heute früh gegen eins, wie gesagt, ein bisschen jetlaggt, eher lang wach, hatte ich einen richtig langen Dungeon da. Also der war mittelschwer, ich konnte ihn lösen, aber der war einfach sehr lang. Also hat mich überrascht, weil ich erst nur diese meistens sehr übersichtlichen kannte.
Sind ja oft einfach nur einzelne Räume. Ne?
Genau, aber der wurde schon richtig groß. Also gefällt mir außerordentlich gut. Und es gibt Story tatsächlich und die macht auch Sinn. Die beiden Sachen, die mich nerven, und warum ich damit leben kann, dass wir dem Ding keine 10 gegeben haben. Wobei, also ich habe es, wie gesagt, erst 15 Stunden gespielt. Vielleicht nerven auch andere Sachen noch. Aber die eine Sache ist, dass du bei der Bedienung einzelne Sachen aus meiner Sicht hättest besser machen können. Und das betrifft vor allem das Kochen. Also man kocht, indem man sich vor einen Kochtopf stellt und dann bis zu 5 Zutaten, das können auch verschiedene sein, dadurch macht man die Rezepte, da reinwirfst. Das ist schon, da fällt mir noch ein weiterer Kritikpunkt ein. Der Kritikpunkt ist, warum muss ich die Sachen immer neu zusammenstellen? Warum liegt mir nicht nach dem ersten Rausfinden oder gesagt bekommen eines Rezepts in Zukunft ein Rezept irgendwo, das ich reinschmeißen kann? Solange ich die Zutaten habe, wäre es nicht habe, wäre es ausgegraut, ansonsten wäre es farbig.
Genau. Und wie in anderen Spielen das dabei steht, wie oft hat man es noch, dass man weiß,
das ist wirklich Handarbeit. Und das zweite ist, eigentlich eine schlaue Idee, du nimmst einen Apfel, wirfst ihn rein, kriegst einen Bratapfel, bringt dir, keine Ahnung, 2 Punkte zurück, 2 Herzen oder anderthalb. Du wirfst 2 Bratäpfel rein und so weiter, dann wird ein Obstkompott draus. Aber ich brauche nicht, also wenn du jetzt 5 Äpfel reinschmeißt, und Äpfel gibt es wirklich überall an den Bäumen, wachsen vielleicht sogar nach, weiß ich nicht, dann hast du halt ein Dings, das dir auf einen Schlag, keine Ahnung, 8 Herzen zurückgeben würde. Nur, ich habe es 15 Stunden gespielt und ich habe erst 4 Herzen. Also du kannst dir alle 4 Schreine, kriegst jedes Mal quasi einen Punkt, kannst du dir entweder einen Ausdauercontainer oder einen Herzcontainer an Götterstatuen holen. Und ich habe da erst einen Ausdauer und ein Herz. Also das mache ich mit einem Kompott, der mir 8 Herzen bringt. Wenn ich nur 4 habe, ist der Verschwendung. Also möchte ich immer nur 2 Äpfel da reinwerfen. Und das ist wirklich Handarbeit. Du musst dazu ins Inventar Plus drücken. Dann musst du auf die Seite womöglich noch gehen, wo der Apfel ist. Dann musst du den Apfel auswählen. Dann musst du X drücken für auf die Hand. Dann musst du 2-mal A drücken, 2 Äpfel, dann musst du B drücken, fertig, und dann musst du noch A drücken, jetzt kochen, und dann nochmal X, um das Kochen zu beschleunigen. Und das mache ich, wenn ich 20 Äpfel habe und daraus 10 Hitpoints-Spender machen möchte, mache ich diese Prozedur 10-mal.
Das dauert 3 Minütchen.
Das dauert ein paar Minuten, das ist Kacke. Und das Zweite, was mich nervt, aber sonst nervt mich nichts, also sonst wirklich unsere Wertung vollkommen gerechtfertigt, und ohne ihr Idioten, die uns da einen Zelda-Bonus vorwerfen, spielt's und erlebt's und nehmt eure Tomaten von den Augen, da ist 0,0 Zelda-Bonus dabei. Ich kann sowas nicht hören, sowas macht mich aggressiv, wenn irgendwelche Idioten, die keine Ahnung haben, uns einen Zelda-Bonus vorwerfen. Vor allem, die es nicht gespielt haben selbst, die aus ihrer unglaublichen, wissensreichen Erfahrung das aus einem Video einschätzen können. Aber das Zweite, was mich nervt, sind tatsächlich die Vertonungsgeschichten. Geht's dir ähnlich?
Ja, ich hätte gerne eine Komplettvertonung gehabt. Und ich hätte es auch mutig gefunden, wenn sie Link vertont hätten. Das weiß ich, das wäre in der Fanszene garantiert nicht so gut angekommen. Mir hätte es gefallen. Aber mich stört einfach, dass nur die wichtigen Story-Sequenzen vertont sind.
Und die Erinnerungssequenzen.
So weit bin ich noch nicht, die habe ich noch nicht. Und selbst da ist es meiner Meinung nach nicht ganz konsequent. Weil, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, bei...
Es gibt einzelne Untermissionen von Story-Missionen, die sind nicht vertont.
Genau, ja, erstens das und dann meine ich auch zum Beispiel, wenn du das noch ziemlich am Anfang, ich verrate nicht so viel, wenn du zu der Imper kommst, der erste Part von ihr ist vertont und der zweite dann wiederum nicht.
Das meine ich gerade auch.
Und das finde ich dann bescheuert, weil wenn die gerade noch mit mir gesprochen hat, dann soll sie danach auch noch weiter mit mir sprechen.
Also mich stört gar nicht so sehr die fehlende Vollvertonung. Das gab schon immer, schon bei Baldur's Gate, keine Ahnung, wurde der erste Satz dann vorgelesen, aber nicht das, der ganze Text. Aber, und das war unser Anfangsgag, also ich habe es gestern ja, wie gesagt, auf der Couch zu Hause im Wohnzimmer gespielt, mich von meiner Familie betütteln lassen. Hier, bringt mir doch noch mal einen Kaffee, ich bin so jetlag, ich kann nicht aufstehen. Und meine Frau kam irgendwann mal, das ist doch jetzt nicht wahr. Und zwar war da eine Händlerin, die mir Karotten und Kartoffeln oder so verkauft und deren ja Emotion-Sample ist halt also bei jedem Satz und auch die anderen, also da wäre mir es lieber gewesen, es wäre Stille, als dass diese generischen oder bei der also das hat mich echt irgendwann aggressiv gemacht. Das ist mein zweiter großer Kritikpunkt, gar nicht mal die fehlende Vollvertonung, sondern diese blöden, die natürlich aus der Seriengeschichte kommen, weil es immer so war, aber diese Standard-Seufzer und da haben sie 5 verschiedene Stimmen und 4 verschiedene Emotionen und da mussten sie irgendwie versuchen, das passend zum Text, das geht natürlich nicht. Und das natürlich wird jetzt noch schlimmer im Kontrast zur Vollvertonung, wenn bei Twilight Princess dann immer die Dingens da, wie heißt sie da, der Geister mit ihrem, das hat irgendwie zu dieser komischen Atmosphäre gepasst, die ich damals super fand, aber jetzt im Vergleich dazu, dass du weißt, da gibt's Stimmen und die sind sogar gut und überwiegend lippensynchron, das ist mein zweiter großer Kritikpunkt. Ansonsten möchte ich tatsächlich behaupten, dieses Spiel allein lohnt sich. Dafür lohnt es sich, die Switch zu kaufen. Du zahlst, was zahlst du?
Wenn
zahlst,
du keine Wii U hast, ne? Weil sonst.
Nee, sonst kauft es euch für die Wii U. Also es gibt, also außer ihr wollt mobil spielen, gibt es keinen Grund dafür, die Switch zu kaufen. Die Grafik ist eine Cell-Shading-Grafik. Ich habe die Wii U-Version noch nicht gesehen, aber. Und wir haben sie bestellt. Ich hoffe, wir kriegen sie. Ich weiß nicht, ob wir sie extra jetzt kaufen würden, wenn es Nintendo keine schickt, ehrlich gesagt. Aber ich bin sicher, das Spiel macht kein Deut weniger Spaß. Wenn es anders wäre und es ruckelt, also wir gucken auch ins Internet, ob es da irgendwelche Warnungen gibt. Allein, jetzt gehen wir mal von aus, nicht viele haben die Wii U gekauft. Ihr wollt euch jetzt ja keine Wii U kaufen für ein neues Spiel. Also die Switch kostet 300 330. Euro. 330 Euro. Dann kostet das Spiel 50 oder 60?
Ja, 60 bis 70. Ja.
Also sagen wir mal 400 Euro. Und ehrlich gesagt würde ich euch empfehlen, auch noch den Pro-Controller dazu zu kaufen. Aber das ist kein absoluter Muss. Also diese 400 Euro nehmt ihr jetzt einfach mal und ihr spielt bestimmt 60 Stunden dran. Also ich habe jetzt 15, ich habe nicht ein Viertel, möchte ich behaupten. Ich habe die Titan noch nicht. Und man kann es auch noch länger spielen. Und jetzt teilen wir das mal irgendwie 40 durch 400 durch 60, dann kommen wir so auf unter 7 Euro pro Stunde. Ganz ehrlich, ich würde das als Rollenspiel-Fan machen. Ich war lang nicht mehr so begeistert von dem Spiel. So, aber jetzt haben wir ein überlanges Thema der Woche gehabt. Ja. Möchtest du noch ein Schlusswort sagen?
Nö, also du hast eigentlich alles genannt, was toll an dem Spiel ist. Und Kritikpunkte habe ich sonst eigentlich auch keine. Der Waffenverschleiß, da gewöhnt man sich wirklich sehr gut dran. Den fand ich am Anfang mal auch ziemlich nervig. Ja, und so ein paar Steuerungssachen, so Kleinigkeiten.
Ja, aber auch bei den Waffen. Du kriegst immer wieder neue und
ja, das wechseln müssen, dass du nicht automatisch direkt die nächste in die Hand nimmst. Das fehlt mir.
Okay, aber das ist ja letzten Endes, weiß es irgendwann, dann drückst du Digipad rechts und dann stoppt ja auch eben, mitten im Kampf das Spiel.
Genau, das meine ich, ja.
Das finde ich eigentlich okay. Ja. Nee, aber auch das, also das kann ich nicht verstehen, dass das Leute stört. Weil du kriegst ja dauernd Waffen. Also du hast eher das Problem, dass du nie alle Waffen mitnehmen kannst, die du findest. Und die besseren Waffen halten auch länger.
Nee, es geht ja nicht darum, dass mir Waffen fehlen, sondern es geht wirklich darum, dass ich die ganze Zeit wieder neu anlegen muss. Und,
okay.
Ja, gut, ja, das hätten sie einfach lösen können, indem sie einfach einem zumindest die Option geben, automatisch die nächste Waffe anzulegen.
Okay. Auf der anderen Seite, also ich finde auch das wieder sinnvoll. Also du kriegst eine Warnung, die fängt an rot zu blinken. Du kriegst sogar eine Textwarnung.
Und ein akustisches Signal.
Ja. Und es ist halt auch ein Spielelement. Also es gibt zum Beispiel einen dieser Kämpfe, wo ich eine Stunde lang immer wieder gescheitert bin, wo ich dann eingesehen habe, das bringt nichts und bin weggegangen gegen so einen Wächter. Wenn du gegen den ein Schild einsetzt, auch einen guten, und du siehst das, weil also der hat eine Wirbelattacke mit Klingen, da ist dein Schild spätestens nach der zweiten seiner Attacken kaputt. Aber das ist genau das, was du erwarten würdest, dass gegen den ein Holzschild einfach null bringt. Also auch das, nee, finde ich absolut in Ordnung. Und auch hier wieder dieses ganze System, dass du Gegnern die Waffen und Schilder aus der Hand schlagen kannst.
Das ist toll, die, wenn die dann hinterherlaufen.
Ja, oder dass sie am Anfang von einem Kampf erstmal zu ihrer Waffensammlung rennen und sich, und wenn du die vorher wegnimmst, haben sie keine Waffen. Und lauter so, ach, es ist so ein fantastisches Spiel. Spiel dieses Spiel, es ist eins der besten Rollenspiele. Ich würde es auch als Rollenspiel tatsächlich bezeichnen, nicht mehr als Action-Adventure und nicht nur Rollenspiel-Light. Die ihr in einer langen Zeit gespielt haben werdet. So, kommen wir mal zu den User-Fragen.
Ja.
Möchtest du?
Ja, mit dem Jano Blue geht's los. Würde es Benjamin oder Christoph nicht mal reizen, auf die Tokyo Game Show zu fahren? Und wenn ja, wie realistisch wäre das?
Ja,
also, ich glaube, ich kann für den Benjamin mitsprechen. Natürlich würde uns das reizen. Den zweiten Part der Frage darfst du beantworten.
Ja, also das ist nicht sehr realistisch, weil ich sehe uns, außer wir nehmen mal aus irgendeiner Quelle, die ich noch nicht weiß, echt mal gut Geld einmachen, einen Betriebsausflug, sehe ich da den Aufwand nicht und die Tokyo Game Show so ein bisschen ich gepachtet. Jetzt wird der Herr Langer krank, der, na gut, Flüge kannst du nicht übertragen. Ja, also hier ist auch kein Problem, einen der Kollegen zu schicken. Aber ich glaube, es ist ehrlich gesagt nicht so realistisch. Man muss ehrlich sagen, würden das nicht die User finanzieren, könnte man es ganz schwer rechtfertigen, das überhaupt zu machen. Und man sieht auch, also auf der Games Developers Conference habe ich jetzt auch nicht viele deutsche Kollegen gesehen, aber in Tokio, da kannst du alle in ein Hotelzimmer packen, die aus Deutschland da sind. Und die, die da sind, werden dann meistens...
In Tokio ein Zimmer.
Genau, werden da, ja, ist nicht so groß, werden meistens übrigens von Namco oder Sony eingeflogen auf deren Kosten, was ich übrigens noch nie hatte oder glaube ich, weiß nicht, ob ich es machen würde. Also ich lasse mich jederzeit nach Tokio einladen von der Firma, wenn es um die Firma geht, aber dass ich zu einer Messe quasi fliege, auf Kosten einer Firma, das finde ich irgendwie nicht ethisch. Oder Journalismus, Journalisten ethisch. Kubert,
ja.
Gibt es die Möglichkeit, dass User auf GG eine Kolumne führen? Antwort?
Ja, die gibt es und steht ja auch schon in den Kommentaren unter dieser Frage und zwar Rang 29, ne? 111.000 XP, da bekommt man die Möglichkeit, einmal monatlich eine Kolumne zu schreiben.
Genau, aber wie, glaube ich, auch drunter steht, wenn nicht, kommt man auch, glaube ich, selbst drauf. Also wenn jetzt ein User einen User-Artikel macht, der kolumnistisch ist und der jetzt, sage ich mal, nach unseren normalen Kriterien abdruckbar ist, also ich würde es da keinen... Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, Meinungen, also es gibt Grenzen, was ich veröffentlichen würde als Chefredakteur, also wenn das in das Politische geht oder wenn jemand rechtsradikale oder gerne auch linksradikale Sachen machen möchte, hätte ich keinen Bock drauf, würde nicht erscheinen, aber das, was diese Rangstufe mit sich bringt, ist wirklich eine echte Kolumne, die auch als Kolumne vermarktet wird sozusagen, aber auch da natürlich immer der Qualitätsvorbehalt. Also wir veröffentlichen nichts, was man nicht veröffentlichen kann. Und was man bei Kolumnen übrigens dann auch merkt, es ist gar nicht so leicht, ein Thema zu finden. Hatte ich erst mit Roland wieder drüber geredet auf der GDC.
Golmo möchte wissen, bezieht sich die Was-ist-los-Statistik unten im Forum nur auf das Forum oder auf die gesamte Website? Es sind immer sehr viele Gäste online. Hat das Forum also wirklich so viele stille Mitleser?
Das ist eine gute Frage.
Ich weiß es auch nicht.
Aber ich würde vermuten, dass es entweder, ich möchte da nichts falsch sagen, also entweder sind es aktive User, die nicht angemeldet sind, oder was auch sein kann, ist, dass das Timeout für Anonyme sehr weit gefasst ist. Dann Drapondur fragt, wer oder was ist der User mit der Nummer 0? Die 1 ist der Administrator. Dieses Profil kann man auch aufrufen. Man versucht das Profil zu mit der Nummer 0 aufzunehmen. Scheint die Meldung Zugriff verweigert. Ich glaube, die gibt es schlichtweg nicht. Ich glaube, ja, das
wird auch schon beantwortet. Die Nummer 0 wird immer angezeigt, wenn Anonyme wohl Fehlerhinweise geben.
Also meine Vermutung wäre jetzt gewesen, dass das die User sind, wenn ein vormals Registrierter sein Konto löschen lässt, dann werden ja ganz seine ganzen Dinger einem Anonymen. Ja. Oh, ihr wisst mehr über die Webseite als ich, das sehe ich schon. Und dann fragt noch Moriarty 1779.
Ja, wie sehr hat der Testerjob euch bereits versaut? Könnt ihr euch allein und privat noch so richtig in den Spielcharakter und seine Erlebnisse fallen lassen? Oder seid ihr da auch immer der externe Beobachter?
Ja, wie geht's denn dir?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon ein Unterschied, ob ich privat spiele oder nicht, also ob ich privat oder beruflich spiele. Und insofern kann ich auch sicher sagen, wenn ich weiß, das spiele ich gerade wirklich rein privat und ich muss dazu nichts auf der Arbeit machen, dann kann ich mich selbstverständlich da volle Kanne reinfallen lassen. Das funktioniert noch wunderbar. Nee, auch nach den ganzen Jahren jetzt mittlerweile als Tester ist nicht so. Also klar hat man dann immer wieder so ein bisschen, den Punkt würde ich jetzt vielleicht stark herausstellen zum Kritisieren oder das würde ich besonders loben, aber hineinfallen lassen, das kann ich übrigens auch beruflich, also auch wenn ich hier für die Arbeit spiele, selbstverständlich kann ich mich da in die Charaktere hineinversetzen. Muss ich ja auch, um sagen zu können, ob das möglich ist im Spiel.
Ja, bei mir ist es ganz ähnlich. Also ich glaube, wenn man sich nicht mehr für Spiele begeistern kann, dann sollte man sie nicht mehr testen. Und klar, jetzt aktuelles Beispiel Zelda, bin ich schon froh, es jetzt privat spielen zu können. Für einen Test hatte ich es ein paar Stunden gespielt und habe Meinungskasten geschrieben. Aber das Privatspielen erlaubt es mir, quasi unbeschwert und auch ineffizienter zu spielen. Ja. Also ich würde bei einem Test, wenn ich an einem Dungeon eine Stunde hänge, und die sind ja fast alle optional, wäre ich nach 10 Minuten weiter.
Ja.
Weil ich mir denke, ich muss mehr sehen und ich muss Testzeit und so weiter. Oder ich habe wirklich auch, also bestimmt mittlerweile 2 Stunden einfach durch Spazieren, durch die Landschaft, einfach ein bisschen gucken, den Berg hoch. Und so solche Abschweifungen würde ich mir im Test weniger erlauben. Aber das ist, glaube ich, echt der einzige Unterschied. Und was mich stört, ich habe ja meine beiden Kritikpunkte lang und breit erklärt vorhin, das stört mich privat jetzt genauso, wie mich es beim Test stören würde. Das Einzige ist, beim privaten Spielen verzeih ich Sachen eher. Also wo ich dann für mich sage, okay, arrangiere ich mich jetzt damit und im Test würde ich es halt vielleicht nochmal weiter ausprobieren, ist es wirklich so doof und würde es dann auch ausführlich schreiben, aber ganz ehrlich, den Riesenunterschied gibt es da bei mir nicht. Also insoweit Frage, nein, ich glaube, ich bin nicht versaut, ich kann mir ja nicht mein Hirn rausoperieren und wieder naiv an Spiele rangehen, ohne zu wissen, was es da in den letzten 25 Jahren an Entwicklungen gab.
Ja.
Wir sind durch, lange Folge geworden, Zelda.
Genau, wird eine kurze Folge und dann kam Zelda.
Genau, aber ich hoffe, es war für euch trotzdem interessant oder gerade deshalb interessant. Nächste Woche übrigens gibt es schon wieder den Stargast im März. Dieses Mal ist es der
Jan Theissen von King Art
Games. Genau, nach dem Jan Klose und dem Mick Schnelle als den Stargästen im Februar und Januar gibt es jetzt schon den März-Stargast. Wie gesagt, Weihnachtsaktion, einmal eine lange Folge und wenn es klappt, auch mit Stargast, hatten wir euch ja zugesagt, oder überhaupt mit Gast. Da könnt ihr euch also am Montag drauf freuen. Bis dann.
Tschö.
Tschüss.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.